ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Putins Ziel ist nicht die Ukraine. Putins Ziel ist es, Macht über uns ausüben zu können. Und das darf ihm niemals gelingen.
Zum Auftakt des FDP-Parteitags heute in Berlin ist Bundesfinanzminister Lindner in seiner Rede mit sehr deutlichen Worten auf den Ukraine-Krieg und Kreml-Chef Putin eingegangen. Wir hören gleich den ganzen Ausschnitt. Vorher berichtet Frank Eichmann von ukrainischen Drohnenangriffen auf Russland. Und Bettina Meyer hat in Tel Aviv zwei Menschen besucht, deren Alltag sich durch den Krieg im Nahen Osten sehr unterschiedlich verändert hat. Das sind einige unserer Themen heute am Samstag, den 27. April um 16.30 Uhr. Russland hat nach eigenen Angaben mehrere Drohnenangriffe aus der Ukraine abgewehrt. Wie die Staatsmedien unter Berufung auf das Verteidigungsministerium melden, sind insgesamt 68 Flugkörper abgefangen worden. Aus Moskau Frank Eichmann.
Insgesamt 68 ukrainische Drohnen wurden in der Nacht abgefangen und zerstört, melden die russischen Staatsmedien unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Zwei Drohnen über der Krim, 66 weiter östlich im Gebiet Krasnodar. Keine Verletzten oder ernsthafte Schäden, schrieb der Gouverneur des Gebietes auf Telegram. Mehrere der Drohnen griffen eine Ölraffinerie in der Stadt Slawiansk nahe Kubani an. Trotz der Erfolgsmeldungen über den Abschuss kam es dort zu einem starken Brand. Die Arbeit musste vorübergehend eingestellt werden. Seit Beginn des Jahres greift die Ukraine verstärkt russische Ölverarbeitungsanlagen an. Dies führte zu einem messbaren Produktionsrückgang. Im Februar wurde der Export von Benzin und Diesel für ein halbes Jahr verboten. Russland führt seit über zwei Jahren Krieg gegen den Nachbarn Ukraine. In der vergangenen Nacht sollen erneut Marschflugkörper gegen ukrainische Energieinfrastrukturanlagen in mehreren Landesteilen abgeschossen worden sein. Mehrere Nachrichtenagenturen berichten, dass von 34 Raketen 21 abgefangen wurden. Aber es wurden mehrere Kraftwerke getroffen und beschädigt.
Zum Auftakt der Rammstein-Konferenz, dem virtuellen Treffen der Kontaktgruppe zur Unterstützung der Ukraine, hat der ukrainische Präsident Selenskyj von den Verbündeten mehr Unterstützung bei der Flugabwehr seines Landes gegen russische Angriffe verlangt. Die zwischenzeitliche Unterbrechung der US-Hilfen habe Russland dabei geholfen, die Initiative auf dem Schlachtfeld zu ergreifen. Auch das zeigt, wie wichtig die Unterstützung aus Europa ist und bleibt. Ein Kommentar von Florian Kellermann.
Die Rammstein-Konferenz begann in einer ganz anderen Atmosphäre als noch bei der letzten Zusammenkunft der Ukraine-Unterstützerstaaten. Denn der US-Kongress hat die Militärhilfe für die Ukraine endlich gebilligt. Nun könne man sich also daran machen, die Probleme zu überwinden, die während der halbjährigen Pause bei den US-Hilfen entstanden seien, erklärte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Doch der größte Fehler, den vor allem die europäischen Spitzenpolitiker jetzt machen könnten, wäre, sich angesichts der Milliarden aus Übersee wieder bequem zurückzulehnen. Europa muss bei der Unterstützung der Ukraine strategischer denken, im Rahmen einer europäischen Verteidigungspolitik. Damit haben die europäischen Spitzenpolitiker begonnen, während der US-amerikanischen Hängepartie. Der Ukraine-Gipfel in Paris im Februar war ein erster Ansatz. Der gerade von Wirtschaftsminister Habeck gemachte Vorschlag, Rüstungskooperationen zu schließen, damit mehr Waffen in der Ukraine selbst hergestellt werden können, wäre ein weiterer guter Schritt. Warum ist es so wichtig, dass die europäischen Staaten strategisch denken? Zum einen, weil dies das letzte Mal gewesen sein könnte, dass die USA ein Hilfspaket für die Ukraine beschließen. Was nach der diesjährigen US-Präsidentschaftswahl sein wird, kann niemand voraussehen. Zum anderen, weil dieser Krieg noch lange dauern wird. Auch die von den USA nun versprochenen ballistischen Raketen mit 300 Kilometern Reichweite sind keine Wunderwaffen. Experten schauen eher auf die Artilleriemunition. Und da wird die Ukraine in diesem Jahr trotz US-Hilfe noch deutlich weniger zur Verfügung haben als Russland. Wenn es für die Ukraine gut läuft, wird sie in diesem Jahr die Front stabilisieren, mehr nicht. Europäische Hersteller steigern ihre Produktion an Artilleriemunition bereits sukzessive. Die Bemühungen in diese Richtung müssen weitergehen. Gleiches gilt für die Flugabwehr. Die Ukraine braucht dringend weitere Patriot-Systeme. Das zeigte nicht zuletzt die Evakuierung von zwei Krankenhäusern, die die Kiewer Stadtverwaltung eiligst angeordnet hat, weil Russland sie offenbar ins Visier genommen hat. Ein zusätzliches Patriot-System wird aus Deutschland kommen. Andere sind bisher nicht in Sicht. Die jüngste Absage von Griechenland ist enttäuschend. Berlin muss den Druck auf die Partner hier aufrechterhalten. Der Krieg wird auch deshalb noch lange dauern, weil sich leider keine der politischen Voraussetzungen geändert hat. Die russische Staatsführung zeigt sich entschlossener denn je, die Ukraine zu unterwerfen. Sie hat deren Schwäche genutzt, weitere Gebiete zu besetzen und die ukrainische Zivilbevölkerung noch hemmungsloser mit Raketen und Bomben zu terrorisieren. Für die Ukraine heißt es also, weiter durchzuhalten. Bei der Unterstützung des Landes sollte Europa trotz US-Hilfen nach und nach bewusst eine Führungsrolle übernehmen.
Zum Auftakt des FDP-Parteitags heute in Berlin ist auch Bundesfinanzminister Lindner in seiner Rede mit sehr deutlichen Worten auf den Ukraine-Krieg und Kreml-Chef Putin eingegangen.
Putin hat die Ukraine angegriffen. Er meint aber uns alle und unsere Lebensweise. Er will nicht nur die Ukraine unterwerfen und von der Landkarte entfernen. Er will, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich aus Europa zurückziehen. Putins Ziel ist nicht die Ukraine. Putins Ziel ist es, Macht über uns ausüben zu können. Und das darf ihm niemals gelingen.
Bundesfinanzminister Lindner. Kommen wir zur Lage im Nahen Osten. Die UNRWA, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge, ist entlastet. So jedenfalls muss man die Wiederaufnahme von Zahlungen an die Organisation durch Deutschland, die in dieser Woche verkündet wurde, aber auch beispielsweise durch Australien, Kanada, Schweden und Japan verstehen. Zuvor gab es den Bericht einer Untersuchungskommission unter der Leitung der früheren französischen Außenministerin Catherine Colonna. Darin steht, dass es zwar Probleme bei der Neutralität der UNRWA gebe, und es gibt eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen, aber der Hauptvorwurf Israels wurde nicht bestätigt. Jan-Christoph Kitzler kommentiert.
Israels Bild von der UNRWA geht so. Die Organisation sei völlig von der Hamas unterwandert. UNRWA-Mitarbeiter hätten sich am Terrorangriff des 7. Oktober beteiligt. Auf Israels Straßen hört man dann manchmal folgenden zugespitzten Slogan, der von Teilen der Regierung in Jerusalem befeuert wird. UNRWA gleich Hamas. Auch an dem Bericht der Colonna-Kommission, die für die Vereinten Nationen die Kontrollmechanismen des Palästinenser-Hilfswerks untersucht hat, lässt Israels Regierung nun kein gutes Haar. UNRWA, das seien nicht nur ein paar faule Äpfel, es ist ein fauler und giftiger Baum, heißt es beispielsweise aus dem israelischen Außenministerium. Doch Deutschland und andere Länder zahlen nun wieder, auch wenn es dagegen Protest gibt, zum Beispiel von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft oder dem Zentralrat der Juden, die Israels Vorwürfe an die Organisation schon immer vorbehaltlos unterstützt haben. Aber gut, man könnte die Sache nun abhaken. Allerdings bleiben ein paar große Probleme, einige gehen über den 7. Oktober hinaus. Zunächst einmal der Vorwurf der Unterwanderung. Offenbar hat Israel nicht die nötigen Beweise vorgelegt, die die Behauptung von Israels Außenminister stützen würden, UNRWA operiere als Zweig der Hamas. Zwar gibt es offenbar Hinweise auf die Verstrickung einiger Mitarbeiter in den Terrorangriff vom 7. Oktober, auch dass es unter den tausenden palästinensischen Ortskräften der UN-Organisation Hamas-Sympathisanten gibt, scheint vorstellbar, doch daraus die Unterwanderung einer gesamten Organisation durch die Hamas zu konstruieren, wirkt wie eine Kampagne, solange es eben keine Beweise gibt, die andere Regierungen überzeugen. Dafür, dass Israel ein größeres Problem hat, das schon über den 7. Oktober hinausweist, spricht auch, dass das Land die UNRWA schon vor dem Überfall der Hamas heftig angegangen ist. Das liegt nicht nur an Problemen mit Schulbüchern, die vorgebracht werden. Das Hilfswerk steht dafür, dass es das Problem der palästinensischen Flüchtlinge überhaupt gibt. Rund 800.000 Menschen wurden in der Zeit der Gründung des Staates Israel vertrieben oder sind geflohen. Hunderte Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht. Schon seit 1949 gibt es die UNRWA mit dem Auftrag, sich um diese Menschen zu kümmern. Inzwischen sind es fast 6 Millionen palästinensische Flüchtlinge, deren Status in Ländern wie dem Libanon, Syrien und Jordanien seit Jahrzehnten weitgehend ungeklärt ist. Von den anerkannten Flüchtlingen im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen mal ganz abgesehen. Will man ein vermeintliches UNRWA-Problem lösen, müsste man klären, was aus diesen Menschen wird, zum Beispiel im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung. Daran aber haben Terrororganisationen wie die Hamas kein Interesse und Israels amtierende Regierung auch nicht. Sie betreibt ein Blame-Game, diskreditiert eine Organisation, weil sie sich mandatiert von den Vereinten Nationen um ein Problem kümmert, dessen Lösung man sich verweigert. Schuld daran ist aber nicht die UNRWA. Das andere Problem ist der Zeitpunkt. Die Zahlungen an eine Hilfsorganisation in einem Moment einzustellen, in dem sie nötiger denn je gebraucht wird und das mit großem diplomatischen Druck zu betreiben ist, man muss es so deutlich sagen, menschenverachtend. Rund 1,7 Millionen Menschen suchen derzeit im Gazastreifen in den noch nicht völlig zerstörten Einrichtungen der UNRWA oder in der Nähe Schutz. Noch mehr sind von Nahrungsmitteln abhängig, die mit Hilfe der UNRWA in dem flächendeckend zerstörten Gebiet verteilt werden. Natürlich kann man sich jederzeit Gedanken darüber machen, ob Menschen in Gaza auch anders versorgt werden könnten, aber die UNRWA zu diesem Zeitpunkt sturmreif zu schießen, heißt, die humanitäre Katastrophe willentlich zu verstärken. Deshalb ist es gut, wenn Deutschland seine Zahlungen an die UNRWA jetzt wieder aufnimmt und gleichzeitig alles dafür tut, dass das Hilfswerk überflüssig wird.
Sonne, Strand, wuseliges Stadtleben. Auf den ersten Blick geht der Alltag in Tel Aviv im Krieg weiter. Auf den zweiten Blick ist vieles anders. Wie blicken die Menschen dort auf die neue Realität? Unsere Korrespondentin Bettina Meyer hat im angesagten Stadtviertel Florentin einen israelischen Künstler und einen Kaffeebesitzer im arabisch geprägten Stadtteil Jaffa besucht. Für beide hat sich der Alltag verändert. Michael El-Rahef hat kaum noch Kundschaft, steht selbst hinter der Theke, weil er sich kein Personal leisten kann. Er denkt, die Menschen kommen nicht mehr nach Jaffa, weil sie Angst haben. Künstler C.F. Engelmeier hingegen malt jeden Tag. Er hat so viel zu tun wie selten zuvor.
Wie besessen malt C.F. Engelmeier mit Filzstiften in seinem Atelier in Tel Aviv. Jeden Tag seit Kriegsbeginn zeichnet der Karikaturist eine Postkarte über den Alltag im Krieg. Die ganze Nacht habe er am Bild von Hirsch Goldberg-Polin gearbeitet. Der 24-jährige US-Israeli ist aktuell in einem Video der Terrororganisation Hamas zu sehen, mit amputierter Hand. Es war das erste Lebenszeichen des jungen Mannes, seit er am 7. Oktober schwer verletzt vom Nova-Festival entführt wurde. Engelmeier ist im Kontakt mit den Familien der Geiseln, auch mit der von Hirsch.
Ihm fehlt eine Hand, aber er lebt. Für seine Familie ist das gut, weil sie nichts von ihm seit seiner Entführung gehört haben. Seine Schwester hat mir geschrieben, dass er es liebt zu reisen. Er hatte ein Flugticket nach Indien. Deshalb habe ich ihn in Goa gemalt.
Auf dem Bild lächelt Hirsch. Er trägt ein Hemd mit Blumenmuster, ist umgeben von einer blühenden Wiese am Strand in Indien beim Sonnenuntergang. Freiheit, Liebe, Abenteuer, Hirsch kehrt zurück, steht darunter. Engelmeiers Postkarten sind knallig bunt, die Themen schwer und dunkel. Eine Geisel, die im Golfwägelchen aus Gaza kommt, umgeben von tanzenden Ballerinas, bunte Vögel am Strand, die statt Schnäbeln Raketen haben. Seine Postkarten seien widersprüchlich, so wie der Alltag im Krieg, sagt der Künstler. Er versuche, jedem Bild etwas Positives hinzuzufügen.
Da, das ist eine Party, nachdem die Geiseln freigelassen werden, mit einer Torte im Kibbutz. Jeder ist glücklich. Hier ist die Bibas-Familie.
Glauben Sie, dass die entführte Familie noch lebt, frage ich.
Ich weiß es nicht. Ah, schaut mal, da ist Netanyahu. Aber das habe ich nicht veröffentlicht.
Engelmeier lacht. Israels Premier, gegen den der Künstler auch auf der Straße protestiert, wolle er keine Bühne geben. Er liebe Frieden, die jetzige Regierung aber habe vor allem eines im Sinn.
Viele Leute in der Regierung sagen, dass Rache das Wichtigste ist. Ich glaube nicht, dass das, was sie in Gaza machen, das Ziel hat, die Geiseln zurückzuholen. Ich mache mir Sorgen, weil unsere Gesellschaft tief gespalten ist. Wir sind verletzt. Auch wenn wir in Tel Aviv in den Cafés sitzen, reden wir nur darüber. Wir steuern das Schiff dorthin, wo ich nicht hin will. Ich stehe nicht hinter dieser Politik.
Zu Beginn des Krieges habe er nur in Schwarz-Weiß zeichnen können. Die Farben seien ihm unpassend vorgekommen, fügt Engelmeier hinzu. Dann habe er einen Regenbogen in Tel Aviv gesehen und die Idee für eine bunte Postkarte gehabt. Kinder, die aus grauen Häusern in Gaza auf dem Regenbogen am blauen Himmel nach Tel Aviv fliegen. Gut gefüllt sind die Cafés im Stadtteil Florentin, in dem Engelmeier arbeitet. Im sonst auch angesagten arabisch geprägten Stadtteil Jaffa ist es ruhiger als sonst. An einem Tisch des kleinen Büchercafés Jaffa, Jaffa, Jaffa sitzt Michael El-Raheb. Er verkauft neben Speisen Bücher über den Nahostkonflikt auf Arabisch, Hebräisch und Englisch. Für alle, die dafür offen sind, fügt er hinzu. Doch seit Kriegsbeginn bleibt die Kundschaft aus.
I don't know if they afraid to come here or because we are Arabs. In this war we cannot speak.
Ich weiß nicht, ob sie Angst haben oder weil wir Araber sind. In diesem Krieg habe ich das Gefühl, nicht offen sprechen zu können. Ich kann nicht sagen, ich bin traurig, weil sonst jemand sagt, das ist antisemitisch. Wir leben hier und haben Angst. Wir können nicht sagen, was wir denken.
We cannot say what we feel.
Im Fernsehen in Israel werde die Zerstörung in Gaza kaum gezeigt, fügt er hinzu. Das mache ihn traurig.
So viele Tote, so viele Kinder. Gestern habe ich das Video der Geisel gesehen. Es tut mir für ihn und seine Familie sehr leid. Wir wollen, dass der Krieg aufhört. Wir wissen nicht, wie unsere Zukunft aussieht. Wir wissen nicht, was morgen ist.
We don't know what's happened tomorrow.
Wegen mangelnder Kundschaft musste er sein Personal entlassen, steht nun selbst in der Küche, sagt Kaffeebesitzer El-Raheb. Ihn beunruhigt, dass nun viel mehr Zivilisten im Alltag Waffen tragen. Erst kürzlich habe in der Nähe ein Mann einen anderen erschossen, weil sie sich um einen Parkplatz gestritten haben, sagt El-Raheb. Vor dem Café hat jemand ein Schild mit einem Pfeil auf den Gehweg gemalt. Ein sicherer Fußgängerweg ist ganz in der Nähe, steht da auf Hebräisch und Arabisch. Die kleinen Zeichen der Verständigung. In Tel Aviv sind sie zu sehen, wenn man genau hinsieht.
Das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.